Guten Abend, ich möchte alle herzlich begrüßen. Wir kommen heute Abend zu Lukas 14 ab Vers 1. Ich würde vorschlagen, dass wir des Zusammenhangs wegen gleich das ganze Kapitel lesen. Darf ich bitten?
Und es begab sich, als er am Sabbat in das Haus eines Obersten der Pharisäer ging, um zu speisen, da beobachteten sie ihn. Und siehe, da war ein wassersüchtiger Mensch vor ihm. Und Jesus ergriff das Wort und redete zu den Gesetzesgelehrten und Pharisäern, indem er sprach: Ist es erlaubt, am Sabbat zu heilen? Sie aber schwiegen. Da rührte er ihn an, machte ihn gesund und entließ ihn. Und er begann und sprach zu ihnen: Wer von euch, wenn ihm sein Esel oder Ochse in den Brunnen fällt, wird ihn nicht sogleich herausziehen am Tag des Sabbats? Und sie konnten ihm nichts dagegen antworten. Er sagte aber zu den Gästen ein Gleichnis, da er bemerkte, wie sie sich die ersten Plätze aussuchten, und sprach zu ihnen: Wenn du von jemand zur Hochzeit eingeladen bist, so setze dich nicht auf den obersten Platz, damit nicht etwa ein Vornehmerer als du von ihm eingeladen ist, und nun der, der dich und ihn eingeladen hat, kommt und zu dir sagt: Mache diesen Platz, und du dann beschämt den letzten Platz einnehmen musst. Sondern wenn du eingeladen bist, so gehe hin und setze dich auf den letzten Platz, damit der, welcher dich eingeladen hat, wenn er kommt, zu dir spricht: Freund, rücke hinauf. Dann wirst du Ehre haben vor denen, die mit dir zu Tisch sitzen. Denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden, und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Er sagte aber auch zu dem, der ihn eingeladen hatte: Wenn du ein Mittags- oder Abendmahl machst, so lade nicht deine Freunde, noch deine Brüder, noch deine Verwandten, noch reiche Nachbarn ein, damit nicht etwa auch sie dich wieder einladen und dir vergolten wird. Sondern wenn du ein Gastmahl machst, so lade Arme, Krüppel, Lahme, Blinde ein, so wirst du glückselig sein. Denn weil sie es dir nicht vergelten können, wird es dir vergolten werden bei der Auferstehung der Gerechten. Als nun einer, der mit ihm zu Tisch saß, dies hörte, sprach er zu ihm: Glückselig ist, wer das Brot isst im Reich Gottes. Er aber sprach zu ihm: Ein Mensch machte ein großes Mahl und lud viele dazu ein. Und er sandte seinen Knechten zur Stunde des Mahles, um den Geladenen zu sagen: Kommt, denn es ist schon alles bereit. Und sie fingen alle einstimmig an, sich zu entschuldigen. Der erste sprach zu ihm: Ich habe einen Acker gekauft und muss unbedingt hinausgehen und ihn ansehen. Ich bitte dich, entschuldige mich. Und ein anderer sprach: Ich habe 5 Joch Ochsen gekauft und gehe hin, um sie zu erproben. Ich bitte dich, entschuldige mich. Wieder ein anderer sprach: Ich habe eine Frau geheiratet, darum kann ich nicht kommen. Und jener Knecht kam wieder und berichtete das seinem Herrn. Da wurde der Hausherr zornig und sprach zu seinem Knecht: Geh schnell hinaus auf die Gassen und Plätze der Stadt und führe die Armen und Krüppel und Lahmen und Blinden herein. Und der Knecht sprach: Herr, es ist geschehen, wie du befohlen hast, es ist aber noch Raum da. Und der Herr sprach zu dem Knecht: Geh hinaus an die Landstraßen und Zäune und nötige sie hineinzukommen, damit mein Haus voll werde. Denn ich sage euch, dass keiner jener Männer, die eingeladen waren, mein Mahl schmecken wird. Es zog aber eine große Volksmenge mit ihm, und er wandte sich um und sprach zu ihnen: Wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater und seine Mutter, seine Frau und Kinder, Brüder und Schwestern, dazu auch sein eigenes Leben, so kann er nicht mein Jünger sein. Und wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachkommt, der kann nicht mein Jünger sein. Denn wer von euch, der einen Turm bauen will, setzt sich nicht zuvor hin und berechnet die Kosten, ob er die Mittel hat zur gänzlichen Ausführung, damit nicht etwa, wenn er den Grund gelegt hat und es nicht vollenden kann, alle, die es sehen, über ihn zu spotten beginnen und sagen: Dieser Mensch fing an zu bauen und konnte es nicht vollenden. Oder welcher König, der ausziehen will, um mit einem anderen König Krieg zu führen, setzt sich nicht zuvor hin und berät, ob er imstande ist, mit 10.000 dem zu begegnen, der mit 20.000 gegen ihn anrückt? Wenn aber nicht, so sendet er, solange jener noch fern ist, eine Gesandtschaft und bittet um die Friedensbedingungen. So kann auch keiner von euch mein Jünger sein, der nicht allem entsagt, was er hat. Das Salz ist gut, wenn aber das Salz fade wird, womit soll es gewürzt werden? Es ist weder für das Erdreich noch für den Dünger tauglich. Man wirft es hinaus. Wer Ohren hat zu hören, der höre.
Und vielleicht gerade noch 15, 1 und 2.
Es pflegten sich ihm aber alle Zöllner und Sünder zu nahen, um ihn zu hören. Und die Pharisäer und die Schriftgelehrten murrten und sprachen, dieser nimmt Sünder an und isst mit ihnen.
Danke. Es ist ja bekannt, das Lukas-Evangelium besteht insgesamt aus 10 Teilen. Das heißt, die erste Hälfte besteht aus 5 Teilen und die zweite Hälfte aus 5 Teilen. Jeder Teil im Lukas-Evangelium behandelt ein ganz bestimmtes Thema. Wir sind heute dran an Teil 3 in der zweiten Hälfte. Lukas 13, 22, da haben wir letztes Mal begonnen. Und es geht schließlich noch bis Kapitel 17, Vers 10. Das Thema ist das Endziel. Das große Endziel. Und zwar geht es in diesem Abschnitt ganz speziell um das messianische Gastmahl. Wir haben das letztes Mal schon angeschaut. Eine wichtige Basis im Alten Testament für diese jüdische Erwartung, dass es in der Zukunft einmal ein wunderbares Gastmahl geben wird, wenn der Messias kommt. Das gründet sich unter anderem auf Jesaja 26. Schlagen wir auf. Jesaja 25, Verse 7 und 8.
Und er wird
beziehungsweise auf, schon 6 und 7, ja.
Und der Herr der Herrscharen wird auf diesem Berg allen Völkern ein Mahl von fetten Speisen bereiten, ein Mahl von alten Weinen, von fetten, markigen Speisen, von alten, geläuterten Weinen. Und er wird auf diesem Berg die Schleierhülle wegnehmen, die alle Völker verhüllt und die Decke, womit alle Nationen bedeckt sind.
Ja, Vers 8 dazu.
Ja, er wird den Tod auf ewig verschlingen und Gott, der Herr, wird die Tränen abwischen von jedem Angesicht und die Schmach seines Volkes hinwegnehmen von der ganzen Erde. Ja, der Herr hat es gesprochen.
Es geht hier um das messianische Königreich, das tausendjährige Friedensreich. Und da verspricht Gott, dass es auf dem Tempelberg, mit diesem Berg in Vers 6 ist der Tempelberg in Jerusalem gemeint, wird es ein gewaltiges Festessen geben. Es ist ja so, der zukünftige Tempel nach Hesekiel wird einen dritten Vorhof haben von 1,5 auf 1,5 Kilometer. Da gibt es also ziemlich viel Platz. Wenn die Völker dann kommen werden nach Jerusalem zu diesem messianischen Festmahl. Und darauf nimmt der Herr Jesus Bezug, wie wir letztes Mal gesehen haben. Das ist also alles Zusammenfassung. Kapitel 13, Vers, wir lesen vielleicht des Zusammenhangs wegen nochmals ab Vers 25 bis 29 in Lukas 13.
Wenn einmal der Hausherr aufgestanden ist und die Türe verschlossen hat, dann werdet ihr anfangen, draußen zu stehen und an die Tür zu klopfen und zu sagen, Herr, Herr, tue uns auf. Dann wird er antworten und zu euch sagen, ich weiß nicht, woher ihr seid. Dann werdet ihr anfangen zu sagen, wir haben vor dir gegessen und getrunken und auf unseren Gassen hast du gelehrt. Und er wird antworten, ich sage euch, ich weiß nicht, woher ihr seid. Weicht alle von mir, ihr Übeltäter. Da wird das Heulen und das Zähneknirschen sein, wenn ihr Abraham, Isaak und Jakob und alle Propheten im Reich Gottes seht, euch selbst aber hinausgestoßen. Und sie werden kommen von Osten und von Westen, von Norden und von Süden und zu Tisch sitzen im Reich Gottes.
Nach Vers 30.
Und siehe, es sind Letzte, die werden Erste sein, und es sind Erste, die werden Letzte sein.
Also hier spricht der Herr Jesus über dieses Festmahl. Und da werden auch die alttestamentlichen Gläubigen als Auferstandene mit dabei sein. Er sagt in Vers 28, Abraham, Isaak, Jakob, alle Propheten im Reich Gottes, also im Königreich Gottes. Und weiter, da kommen Menschen aus allen Himmelsrichtungen, Osten, Westen, Norden, Süden, und werden im Reich Gottes zu Tisch liegen. Also das ist dieses Gastmahl für alle Völker. Aber der Jesus sagt diesen Menschen da, dieser Generation von Juden, die ihn damals abgelehnt hatte, ihr werdet draußen sein. Ihr werdet gar nicht dabei sein. Aber sie werden das sehen. Aus dem Ort ihrer Verlorenheit wird ausdrücklich gesagt, Vers 28, dort wird das Weinen, das Zähneknirschen sein, wenn ihr Abraham und Isaak und Jakob und alle Propheten sehen werdet in dem Reich Gottes. Die werden also den Blick haben auf Jerusalem aus dem Jenseits und werden sehen, wie dieses Festmahl vonstatten geht, aber sie sind nicht mit dabei. Ja, Christoph? Ja, wir haben ja letztes Mal Lukas 16 betrachtet, und zwar als Parallele, nicht wahr? Hier sieht man auf dem Schema dieser Abschnitt, wo gesagt wird, sie werden Abraham sehen, ist parallel zu dieser Geschichte in Kapitel 16, 19 bis 31, wo der reiche Mann im Hades, am Ort der Qual, sieht hinüber ins Paradies, in den Schoß Abrahams, und er sieht Abraham. Also auch dort ist eine Sichtverbindung im Jenseits zum Jenseits, vom Ort der Qual hin zum Paradies. Die werden Abraham sehen, aber du meinst jetzt, ob die von drüben auch sehen? Ja, wir sehen in diesem Fall, dass Abraham mit diesem Reichen am Ort der Qual sprechen kann. Also ist Kommunikation möglich. Ich bin nur so zurückhaltend mit der Antwort, weil dort steht nicht, dass Lazarus mit dem reichen Mann spricht. Der wird offensichtlich abgeschirmt. Und es wird wie gesagt in Lukas 16, Lazarus wird jetzt hier getröstet. Aber was man sieht, ist, dass es möglich ist, prinzipiell, dass eine solche Sichtverbindung geschehen kann. Das heißt jetzt nicht, dass man verallgemeinen kann, ja, die im Jenseits, die sehen das Diesseits. Ja? Aber hier wird das ausdrücklich gesagt. Die werden dann dieses messianische Gastmahl sehen und werden feststellen, sie sind draußen. Und ich habe das letzte Mal schon angetönt, die Pharisäer haben ein System aufgebaut, wie man die Gebote der Tora umsetzen soll. Und zwar so, dass sie der Ansicht waren, mit ihren Anweisungen garantiert das eigentlich der Masse Israels, dass sie einmal dabei sein werden, wenn der Messias kommt. Also da war nicht so die Sorge, oh, werde ich dabei sein oder nicht, sondern die Allgemeinheit wird dabei sein. Und der Herr überrascht hier und sagt ihnen, nein, ihr werdet draußen sein. Aber das Schlimme ist, hier sehen wir, dass es möglich ist, dass Menschen meinen, sie werden einmal dabei sein, sie sind gerettet, und werden feststellen, wir sind gar nicht gerettet gewesen. Also dass es für sie eine Überraschung sein wird, dass sie eben draußen sind. Aber eben, weil sie aufgrund von falschen Annahmen meinten, sie seien gerettet. Sie dachten, wenn wir so nach pharisäischen Vorstellungen die Tora umsetzen, dann sind wir dabei, automatisch. Und das Lukas-Evangelium, alle Evangelien machen klar, nein, Menschen werden nur dabei sein, wenn sie sich bekehren. Und was das ist, werden wir gleich auch später noch sehen. Jetzt kommen ganz viele Fragen. Roswitha war noch zuerst.
Lukas 11, 52, was da auch dazu?
Lukas 11, 52. Ja, genau. Lukas 11, 52, da war der Herr auch zu Besuch bei einem Pharisäer. Und dort auf diesem Besuch spricht er eben zu den Pharisäern, den Schriftgelehrten. Liest du gerade nochmals, Sascha?
Wehe euch Gesetzesgelehrten, denn ihr habt den Schlüssel der Erkenntnis weggenommen. Ihr selbst seid nicht hineingegangen, und die, welche hineingehen wollten, habt ihr daran gehindert.
Unglaublich. Unglaublich. Sie haben den Schlüssel der Erkenntnis weggenommen. Das heißt, mit Ihrem System, wie Sie die Tora auslegen und anwenden, da haben Sie eigentlich bewirkt, dass man die Bibel gar nicht richtig versteht. Sie haben den Schlüssel der Erkenntnis durch Ihr System weggenommen. Sie selber sind nicht eingegangen und Sie haben andere gehindert, hineinzugehen. Jetzt ist die Frage, wo hineingegangen? Das haben wir letztes Mal auch schon gesehen. Liest du nochmals, Sascha, 13, 23.
Es sprach aber einer zu ihm, Herr, sind es wenige, die errettet werden? Er aber sprach zu ihnen, ringt danach, durch die enge Pforte hineinzugehen. Denn viele, sage ich euch, werden hineinzugehen suchen und es nicht können. Wenn einmal der Hausherr aufgestanden ist und die Türe verschlossen hat, dann werdet ihr anfangen, draußen zu stehen und an die Tür zu klopfen und zu sagen, Herr, Herr, tue uns auf. Dann wird er antworten und zu euch sagen, ich weiß nicht, woher ihr seid.
Ja, also da wird von einer Tür gesprochen, durch die man hindurchgehen muss, um gerettet zu werden. Die enge Tür wird hier genannt. Aber was ist diese Tür? Johannes 10, Vers 9 ist die Antwort. Schlagen wir das auf. Da erklärt der Herr Jesus, wie man errettet wird, wie man dabei sein wird. Liest du Johannes 9, Vers Johannes 10 natürlich, Vers 7 und dann 9.
Da sprach Jesus wiederum zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ich bin die Tür für die Schafe. Alle, die vor mir kamen, sind Diebe und Räuber, aber die Schafe hörten nicht auf sie.
Und jetzt Vers 9.
Ich bin die Tür, wenn jemand durch mich hineingeht, wird er gerettet werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden.
Ja, der Jesus sagt, ich bin die Tür. Das ist diese enge Tür. Durch diese Tür muss man eingehen und dann wird man errettet. Nun, was bedeutet das? Der Ausdruck die Tür der Schafe, beziehungsweise das Schaftor, war ja ein bekanntes Tor im Tempel in Jerusalem. Und zwar das Tor auf der Nordseite, durch welches die Opfertiere auf den Tempelplatz gebracht wurden. Also der Jesus sagt, ich bin die Tür der Schafe. Damit wir da sagen, wer zu Gott kommt, nicht einfach so aufgrund seiner eigenen Leistung, sondern aufgrund des Opfers. Dort gingen die Menschen, die Sünder, ein durch die Türe mit einem unschuldigen Opfertier. Das wurde dann im Tempel, beim Altar, geschlachtet. Es musste sterben, stellvertretend. Und wenn der Herr Jesus sagt, ich bin die Tür, wer durch mich eingeht, wird errettet werden, sagt er, wer vor Gott kommt, auf der Grundlage des stellvertretenden Opfers, dass er selber ist, der wird gerettet. Der geht ein. Und was wir jetzt aus Lukas 13 eben erfahren, der Herr sagt, ringt danach, durch die enge Tür einzugehen. Also, das geht nicht einfach so automatisch, dass man gerettet wird. Man muss wirklich gerettet werden wollen. Und manche denken, ja, Kirchenzugehörigkeit, Taufschein und so weiter, das funktioniert. Das ist genau die Parallele zu dem System der Pharisäer. So ein bisschen diese Gebote erfüllen, koscher essen und so weiter, in die Synagoge gehen und dann ist man dabei. Und der Herr macht klar, nein. Und es wird böse Überraschungen geben, dass Leute, die meinen, auf dieser Grundlage seien sie gerettet, die werden sehen, nein, sie sind draußen. Und was der Herr noch deutlich macht, er sagt, es kommt der Moment, wo die Tür verschlossen wird. Und dann werden sie anfangen, draußen zu stehen, an die Tür zu klopfen und sagen, Herr, tu uns auf. Es gibt ein zu spät. Also Gott hat diese rettende Türe offen, aber der Moment wird kommen, wo diese Tür geschlossen wird. Das wird sein bei der Entrückung der Gemeinde. Das könnte heute geschehen, morgen. Es muss nichts vorher noch in der Prophetie erfüllt werden. Der Herr könnte jederzeit kommen. Und wenn er kommt, dann wird diese Tür verschlossen für all die Menschen, die das Evangelium schon gehört haben, die es nicht gehört haben, die können sich nachher noch bekehren. Aber für die anderen geht die Türe zu, es ist zu spät. Und das ist hier gemeint mit dieser verschlossenen Türe. Ja, Christoph? Es ist so, der Tempelbezirk wird in der Bibel beschrieben wie ein Schafhof. Und das Volk Israel ging ja immer wieder in den Tempel und dann wieder hinaus in das Alltagsleben. Und wenn der Herr sagt, eben, ich bin die Tür der Schafe, wer durch mich eingeht, wird errettet werden. Das ist also, man kommt zu Gott auf der Grundlage des Opfers. Aber das Volk Israel wohnte nicht im Tempelbezirk. Da haben sie die Gottesdienste gehabt, da haben sie die Begegnung gehabt mit Gott. Aber dann ist man wieder rausgegangen ins Alltagsleben. Und das wird hier so ausgedrückt. Ja?
Ich habe mal eine Frage. Eben schlussendlich in der Ewigkeit heißt es ja, jeder Mund wird bezeugen, jedes Knie wird sich beugen. Das bezieht sich auf alle Menschen, ob bekehrt oder unbekehrt, ewig verloren. Jetzt kann man das schon hier eigentlich zusammenfügen mit dem, Sie müssen ja schlussendlich schon sagen, es ist richtig, wir haben erkannt, wir mussten eigentlich vorher erkennen, was ist. Wie ist beim Geschehen auch bei Lazarus?
Ja, also deine Frage, habe ich sie richtig verstanden, zielt ab auf Philipper 2, Vers 11, wo es heißt, einmal wird der Moment kommen, wo alle Menschen, ob gläubig oder ungläubig, werden ihre Knie biegen, beugen vor Jesus Christus und ihn als Herrn anerkennen. Und du sagst, ob das eine Parallele hat mit hier? Ja. Die sagen nämlich, wenn sie an die verschlossene Tür klopfen, Herr, tu uns auf. Ja. Dann werden sie erkennen, wer Jesus Christus ist, aber vorher haben sie ihn eben abgelehnt. Jetzt, aber da drüben gab es auch noch Fragen.
Wir haben vor dir gegessen und getrunken.
Ja.
Kann das heute auch auf ein falsches Abendmahlsverständnis beziehen?
Das wäre eine Anwendung, wenn Sie hier sagen, wir haben vor dir gegessen und getrunken und Sie meinen in Vers 26, das gäbe Ihnen ein Anrecht an Jesus Christus. Ja? Und jetzt sagst du, es gibt auch Menschen, die meinen, wenn sie Abendmahl, Messe nehmen, einfach so, dann sind sie schlussendlich auch dabei. Ja, das wäre eine Anwendung. Ja? Genau. Und hier hat es natürlich noch einen ganz besonderen Zusammenhang. Wir haben ja heute jetzt am Anfang gelesen, Kapitel 14, 1 bis 6. Und da geht es ja darum, ein Oberster der Pharisäer kommt und der Herr geht zu ihm, um zu essen, er ist bei ihm eingeladen. Da haben wir jetzt gerade ein Beispiel. Pharisäer, die mit dem Herrn essen. Ja, auch gerade in dieser Stelle, die wir vorhin aufgeschlagen hatten, mit dem Schlüssel der Erkenntnis wegnehmen, Kapitel 11. Das war ab Vers 37 auch eine Einladung bei einem Pharisäer. Die haben also so direkten Umgang gehabt und die werden dann einmal meinen, ja, wir haben doch mit dir gegessen, wir müssen doch auch dabei sein. Ja, und so werden auch manche denken, ja, wir haben doch Abendmahl genommen in der Kirche, wir haben Messe genommen in der Kirche, wir müssen doch dabei sein. Die werden draußen sein. Also die Parallele ist wirklich auf der Hand liegend. Und sie sagen ja auch, du hast auf unseren Straßen, hast du gelehrt, hier 13,26, wir haben zugehört, wie du gepredigt hast. Kann man auch anwenden. Da können Leute sagen, wir haben in der Kirche Predigten zugehört, müssen wir doch dabei sein. Nein. Das gibt kein Anrecht an dem herrlichen Endziel. Und das wird also eine böse Überraschung sein. Und der Herr spricht dann von Weinen und Zähneknirschen. Aber es gibt keine Möglichkeit mehr. Die Tür ist verschlossen. Das ist ein Thema, das sich durch die ganze Heilige Schrift hindurch zieht. Das beginnt schon im ersten Buch Mose. Gott muss das Gericht über eine verdorbene Menschheit bringen. Und er gibt einen Ausweg, die Arche. Und die Arche hat eine Türe. Und durch diese Tür konnte man eingehen. Noah hat gepredigt. Und es war möglich, mit Noah in die Arche einzugehen, aber die Masse der Menschen hat Noahs Predigt abgelehnt. Und der Moment kam, Noah und seine Familie gingen durch die Türe hinein und dann heißt es, Gott verschloss die Türe. Und von dort an war es unmöglich, gerettet zu werden. Die Türe war verschlossen, also auch dort gab es ein zu spät. In Hiob 12, Vers 13 heißt es, dass wenn Gott verschließt, kann niemand mehr öffnen. Und so war das. Es gab ein zu spät. Noah hat 120 Jahre gepredigt. Es gab ein zu spät. Und auch hier haben wir eben diese Türe. Sie wird verschlossen. Es gibt ein zu spät. Und so gäbe es noch mehr Beispiele in der Heiligen Schrift eben über dieses zu spät. Ja, also drum ist das nicht von ungefähr, dass Lukas hier jetzt in Kapitel 14 wieder eine Geschichte erzählt, wo der Herr bei Pharisäern, bei einem Pharisäer eingeladen ist. Aber es wird eben deutlich, mit Krankheit umgeht am Sabbat. Sie wussten von früher her, dass er schon am Sabbat geheilt hat. Und jetzt wollen sie nochmals schauen, ob er da in diese Falle reintritt. Der Herr sagt zuerst, bevor er etwas tut, in Vers 3, ist es erlaubt, am Sabbat zu heilen oder nicht? Und Lukas sagt, sie aber schwiegen. Also die hätten ja sofort sagen können, was ihre Meinung hier ist, sagen nichts. Also die warten förmlich auf den Moment, wo der Herr quasi in die Falle hineintreten würde. Es ist ein sehr bösartiges Schweigen. Das kommt aus ihrer Ablehnung heraus. Und wir sehen ja in dem früheren Beispiel, das wir schon studiert hatten, in Kapitel 6, da war es auch Sabbat. In der Synagoge war ein Mann mit einer verdorrten Hand, also eine Hand, die er nicht mehr bewegen konnte. Und der Herr fragt dort, auch in der Synagoge, das ist eine richtige Parallele, Lukas 6, Vers 9, ich frage euch, ob es erlaubt ist, am Sabbat Gutes zu tun oder Böses zu tun, Leben zu retten oder es zu verderben. Und dann hat er ihn geheilt und die Reaktion, Vers 11, sie aber wurden mit Unverstand erfüllt und besprachen sich untereinander, was sie Jesus tun sollten. In der Parallelstelle in Markus 3, Vers 6 heißt es, sie haben beschlossen, ihn zu töten. Also im Zusammenhang mit einer Heilung am Sabbat. Und jetzt geht es wieder darum, Heilung am Sabbat. Das ist für sie ein Grund, um ihn zu töten. Ja?
In Kapitel 6 steht jetzt, dass sie ihn belauerten. Kann man ja das beobachten? Geht jetzt in Kapitel 13 auch, Kapitel 14, auch als Belauern, als freundliches oder als negatives Beobachten?
Es ist eben ein böses Beobachten.
Also und
ja, also wirklich warten, ob er jetzt hineintritt in die Falle oder was tut er? Sie geben ihm keine Möglichkeit, indem sie etwas dazu kommentieren. Ja? Sie schweigen und schauen jetzt, was er macht. Und diese Geschichte erklärt uns, warum eben einmal der Moment kommen wird, wo die Tür verschlossen ist. Sie werden rufen, Herr, tu uns auf. Und er sagt nein, weil sie ihn nicht wollten. Die wollten das Gastmahl, aber nicht den Gastgeber. Das geht nicht. Man kann nicht den Himmel wollen und Jesus Christus ablehnen. Das geht eben nicht. Und das ist der Punkt. Menschen gehen verloren, weil sie den Gastgeber, den Herrn Jesus, ablehnen. Ja?
Bei mir steht auf ihn lauerten. Also auf ihn lauerten heißt abwarten, auf ein bisschen zurückgezogen, warten, einen Moment. Jetzt auf meine Falle.
Ja, lauern bedeutet ein feindliches Warten, wie ein Raubtier. Genau. Und jetzt schauen wir, der Herr sagt dann in Vers 5, wer ist unter euch, dessen Sohn oder Ochse in einen Brunnen fallen wird und der ihn nicht sogleich herausziehen wird am Tag des Sabbats? In manchen Übersetzungen heißt es, dessen Esel oder Ochse. Stimmt's? Mhm. Es ist so, wir haben ja insgesamt etwa 5760 griechische Handschriften vom Neuen Testament. Und die Mehrheit davon, die überragende Mehrheit, zeigt eine unglaubliche Übereinstimmung auf. Das ist der Mehrheitstext. Und der Mehrheitstext hat Sohn und nicht Esel. Aber wie kommt es dazu, dass gewisse Handschriften eben geändert haben auf Esel? Ja, es ist ja ein bisschen überraschend, dessen Sohn oder Ochse in einen Brunnen fallen wird. Und dann dachte ich, das kann doch nicht Sohn sein, da muss etwas Ähnliches sein. Und dann hat man das eben geändert zu Esel. Das ist also eine Änderung im Minderheitstext, weil man etwas nicht ganz verstanden hat. Und das sieht man übrigens immer wieder, dass gerade so überraschende Stellen, da haben dann Abschreiber manchmal etwas geändert. Allerdings gibt es für sie diese Warnung, wer etwas von der Heiligen Schrift wegnimmt oder hinzufügt. Offenbarung 22. Aber das Schöne ist, die Mehrheit der Handschriften hat den richtigen Text überliefert. Und das ist ja eigentlich auch statistisch ganz naheliegend. Nicht wahr? Wenn wir denken, Lukas hat das Original geschrieben. Und dann wurde das Original, sagen wir, das ist jetzt hypothetisch, 50 Mal abgeschrieben. Ja? Und bereits da könnte es sein, dass ein Abschreiber denkt, oh, das kann nicht Sohn heißen. Machen wir Esel draus. Gut, dann haben wir 49 Handschriften, die haben Sohn und eine hat Esel. Und jetzt gibt es natürlich wieder Abschreiber, die greifen auf diese 50 zu. Und so haben sich die Handschriften im ganzen Mittelmeerraum verbreitet. Und natürlich auch diese falsche Lesart mit Esel, die verbreitet sich auch. Aber statistisch ist klar, das wird ein Minderheitstext sein. Der richtige Text wird ein Mehrheitstext sein. So geht das. Und darum ist es also durch den Mehrheitstext völlig klar, Sohn oder Ochse. Es ist so schön, wie der Herr argumentiert. Wir hatten doch noch ein anderes Beispiel mit einer Heilung am Sabbat, gerade vor kurzem gehabt in Kapitel 13. Das war auch in der Synagoge. Und da war diese Frau, die gekrümmt war, seit 18 Jahren, sie konnte sich nicht aufrichten und der Herr heilt sie am Sabbat. Und dort hat der Herr so argumentiert, liest du, Sascha, 13, Vers 15.
Der Herr nun antwortete ihm und sprach, du Heuchler, löst nicht jeder von euch am Sabbat seinen Ochsen oder Esel von der Krippe und führt ihn zur Tränke? Diese aber, eine Tochter Abrahams, die der Satan, siehe, schon 18 Jahre gebunden hielt, sollte sie nicht von dieser Bindung gelöst werden am Sabbattag? Und als er das sagte, wurden alle seine Widersacher beschämt. Und die ganze Menge freute sich über all die herrlichen Taten, die durch ihn geschahen.
Ja, also hier diese Frau hatte ein ganz besonderes Leiden, das war durch Satan verursacht. Nicht alle körperlichen Leiden sind durch Satan verursacht. Aber hier wird es gesagt, sie war durch Satan gebunden. Und der Herr sagt am Sabbat, es ist doch so, auch am Sabbat werden die Tiere gelöst und zur Tränke gebracht. Das ist klar. Ja, natürlich. Das haben die Pharisäer auch verstanden. Das kann man nicht als Arbeit, als unerlaubte Arbeit werten. Die Tiere müssen auch am Schabbat müssen die Wasser bekommen. Also man löst den Ochsen. Jetzt sagt er, und diese Frau ist gebunden von Satan. Und sie ist nicht ein Tier, sondern sie ist eine Tochter Abrahams. Und die darf man am Sabbat nicht lösen. Und das hat sofort der Allgemeinheit eingeleuchtet. Die Auslegung des Herrn Jesus ist die richtige. Die Pharisäer irren sich mit ihrem System. Und hier geht es um einen Wassersüchtigen. Und da sagt der Herr, wer unter euch würde, wenn sein Ochse, beziehungsweise sogar sein Sohn, in den Brunnen fällt, ihn nicht sofort herausziehen, auch am Tag des Sabbats? Nicht wahr? Es geht hier um einen Wassersüchtigen. Das ist ein Wort, das man heute nicht mehr in der Medizin verwendet. Das ist ein alter Ausdruck in der antiken Medizin. heute wäre das ein Ödem, also eine krankhafte Ansammlung von Flüssigkeit in den Weichteilen. Und das kann ganz verschiedene Ursachen haben, auch ganz verschiedene Schweregrade haben. Es gibt solche Wassersucht, dass der ganze Rumpf und auch das Gesicht aufgedunsen ist mit Wasser. Zum Beispiel kann das kommen durch Malaria. Und im Zusammenhang mit einer Niereninsuffizienz, die durch die Malaria ausgelöst wird, das sieht schrecklich aus. Also Wassersucht, Sucht bedeutet ja, ist ein altes Wort für Krankheit, verwandt mit Englisch sick. Also Wassersucht ist nicht mit Drogensucht zu tun. Drogensucht würde in dem Sinn bedeuten, krank an Drogen. Wassersucht ist krank an Wasser, also dieses krankhafte Wasser in den Weichteilen eingelagert. Das ist eigentlich ein Symptom, das auf verschiedene Krankheitsursachen hinweisen könnte. Das kann von einer Herzinsuffizienz kommen oder eben Niereninsuffizienz, wie ich schon gesagt habe, oder auch von einer Leberzirrhose. Also, dieser Mann war gewissermaßen ersoffen in seinem eigenen Wasser im Körper. Und darum macht der Herr die Parallele, ein Ochse, der in den Brunnen fällt, ins Wasser. Holt man sofort aus dem Wasser raus am Sabbat. Aber dieser Wassersüchtige, der soll nicht geheilt werden am Sabbat. Und so argumentiert der Herr wirklich mit einer Logik, indem er sogar eben ihre eigene Logik zum Absurden führt. Ja?
Da gab es ja noch diese Heilung in Johannes 5, Vers 17.
Ja.
War diese vorher, weil da sagten sie dann nachher, es ist dir nicht erlaubt, dein Bett zu tragen.
Ja.
Und dann greifen sie ja den Geheilten an, nicht ja. Herr Jesus, und ihr Jesus. Also war das nachher oder vorher?
Das war in Johannes 5 im Jahr 30. Es kann so in der ähnlichen Zeit gewesen sein. Ja, also du kannst jetzt nicht aus Johannes 5 ableiten, da hätten sie in der Zwischenzeit so und so. Also die Chronologie, wann genau, das Ereignis in Johannes 5 kann man ganz genau datieren, auf Herbst 30. Während jetzt das Ereignis in Lukas 14 kann man nicht so genau datieren. Weil Lukas oft Geschichten themamäßig zusammenfügt, ja. Und du möchtest daraus eben ableiten, wenn das vorher gewesen wäre, dann
ja,
stimmt's.
Zuerst haben sie ja vielleicht den Kranken selber, oder sie konnten ja nicht widersprechen dem Herr Jesus.
Ja.
Und dann haben sie den Kranken dafür.
Jawohl,
geschimpft.
Genau. Aber nein, da kann ich dann schon mal genau sagen, es ist nicht so gewesen, Johannes 5, zuerst wird der Kranke angegriffen und dann wird der Heiler, der Herr Jesus, angegriffen, sondern in der Stelle Lukas 6, die kann man auch ganz genau datieren, das war Frühjahr 30. Und das war also garantiert vor Herbst 30, Johannes 5. Ja. Und dort haben sie schon den Herrn angegriffen und beschlossen, er soll getötet werden. Ja, also, aber dort haben wir auch nochmals ein Beispiel, wo der Herr eben am Sabbat einen Gelähmten geheilt hat. Der Herr hat das immer wieder genau am Sabbattag gemacht. Man könnte sagen, aber warum hat er genau das getan, was so provoziert?
Ja, Liebe hört nicht auf am Sabbat.
Liebe hört nicht auf am Sabbat, aber er hätte ja die Liebe am Montag noch zeigen können oder schon am Tag vorher. Ja?
Ja.
Aber er hat es dann doch am Sabbat gemacht, um eben die falsche Auslegung der Pharisäer ans Licht zu bringen. Dass sie eben den Schlüssel der Erkenntnis weggenommen haben. Das war das Entscheidende. Und dieses Wegnehmen des Schlüssels hat dazu geführt, dass die Allgemeinheit gemeint hat, wir kommen alle in den Himmel. Wir kommen alle in den Himmel. Und das ist das, was man auch an Beerdigungen immer wieder erlebt. Das gleiche Lied, wir kommen alle in den Himmel. Und die Bibel sagt etwas anderes. Die Bibel sagt, ringt danach, dass ihr durch die enge Pforte hineingeht. Man muss sich entscheiden, muss sich bekehren. Ja?
Es hat mal jemand gesagt, es wird nirgendwo so viel gelogen wie auf dem Friedhof. Oder?
Ja, bei der Beerdigung. Ja. Nirgends wird so oft gelogen wie an der Beerdigung. Ja, das ist leider so. Das ist leider so. Aber eben darum ist das so wichtig, was wir hier vor uns haben. Es zeigt uns, man muss sich bekehren. Und das heißt, man muss den Herrn Jesus als Retter annehmen. Das ist der Hauptpunkt. Und wenn man ihn ablehnt, dann muss man ja nicht denken, man wird dabei sein bei diesem herrlichen Endziel. Und jetzt gehen wir doch einen Schritt weiter, nämlich Kapitel 14, Vers 7. Jetzt erzählt der Herr Jesus drei Gleichnisse. Hier, drei Gleichnisse. Die sind dann parallel übrigens zu dieser dritten Phase von den vier Phasen in diesem Teil. Da erzählt der Herr auch drei Gleichnisse. Ja? Also schön, alles harmonisch geordnet, drei Gleichnisse, drei Gleichnisse. Und diese Gleichnisse haben alle etwas zu tun mit dem Thema, natürlich, wie könnte es anders sein, Gastmahl. Es geht ja um das Thema Gastmahl und ganz besonders um das messianische Gastmahl. Und da sagt der Herr Jesus, wenn man eingeladen wird zu einer Hochzeit, 14 Vers 8, dann soll man sich eben nicht auf den ersten Platz setzen. Man muss sich fragen, wenn man an eine Hochzeit geht, warum geht es eigentlich? Geht es darum, dass man sich präsentieren kann auf der Hochzeit? Die Hochzeit ist eine Einladung, die haben wir nicht einfach verdient, sondern es ist ein Geschenk, dass wir eingeladen sind. Und darum, es geht nicht um uns zu präsentieren, sondern es geht darum, um den, der einlädt, zu ehren. Aber selber muss man den letzten Platz einnehmen wollen. Und dann kann der Gastgeber immer noch sagen, komm, für dich habe ich einen speziellen Platz. Ja? Und der Herr will damit zeigen, ein sehr bekanntes Problem. Er will zeigen, es geht um Demut. Und das Grundprinzip von Vers 11, liest du, Sascha?
Denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden.
Jawohl. Und das ist eben ganz wesentlich im Zusammenhang mit diesem Thema, wo der Herr sagt in 13, 24, ringt danach, durch die enge Tür einzugehen. Wir müssen uns selber vor Gott demütigen und uns bewusst sein, wir haben nichts irgendwie vorzuweisen, dass wir da quasi groß auftreten könnten beim Gastmahl. Nein, wir nehmen den untersten Platz ein. Und das sehen wir bei dem Apostel Paulus, 1. Timotheus 1, können wir das aufschlagen? Wie er sich beschreibt, obwohl er ein so erfolgreicher Pharisäer war, der das pharisäische System quasi perfekt ausgelebt hat, aber dieser Mann hat sich so tief gedemütigt. Liest du, Sascha, in 1. Timotheus 1, Vers 15.
Glaubwürdig ist das Wort und aller Annahme wert, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, um Sünder zu erretten, von denen ich der Größte bin.
Vers 16.
Und darum ist mir Erbarmung widerfahren, damit an mir zuerst Jesus Christus alle Langmut erzeige, zum Vorbild für die, die künftig an ihn glauben würden, zum ewigen Leben.
Jawohl. Also Paulus, vorher Saulus, hat eine unglaublich steile Karriere im Judentum gemacht. Und dann kam die Wende vor Damaskus. Und dort fiel er zu Boden. Dieser große Saulus wurde wirklich zu Boden geworfen. Da wurde er ganz klein, hat erkannt, dass er überhaupt keine Anrechte hätte. Und dadurch, dass er eben seine Schuld vor Gott bekannt hat und sogar sagt, ich bin der erste Sünder, da hat er erkannt, wer er wirklich ist und hat wirklich den untersten Platz eingenommen und so konnte er gerettet werden. Und er sagt sogar, ich bin ein Beispiel für alle, die auch später sich eben, die später zum Glauben kommen, zum ewigen Leben. Und es gibt tatsächlich manchmal Leute, die sagen, ich kann mich gar nicht bekehren. Weil was ich an Schuld habe, das ist zu groß. Das kann Gott nicht vergeben. Und dann muss man sagen, ja, aber dann wärst du ein größerer Sünder als der Apostel Paulus. Und der Apostel Paulus, der ja die Gemeinde verfolgt hat, in religiösem Eifer, sagt, ich bin der erste Sünder. Und dann kann man also nur noch den zweiten Platz bekommen. Ja, und so kann man wirklich Mut machen. Keiner muss denken, meine Schuld ist zu groß, ich werde abgewiesen. Und darum sagt auch der Herr Jesus in Johannes 6, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Also jeder kann kommen, aber er muss eben so kommen. Nicht als einer, der sich brüstet und auf den ersten Platz meint, Anrecht zu haben. Nein, sondern einer, der sich demütigt vor Gott. Und das ist das Schwierige. Eigentlich ist der Heilsweg ganz einfach, aber es ist trotzdem schwierig. Ringet danach, durch die enge Pforte einzugehen. Dieses Ringen ist eben dieser Kampf mit dem eigenen Stolz. Bereit zu sein, den Platz da unten einzunehmen. Ja, Philipp?
Es ist aber auch richtig, dass wir selber von uns aus sagen, gleich wie Paulus, wir sind der erste Sünder, denn wir haben alle gleich schlimm gesündigt, egal was wir gemacht haben, eigentlich.
Ah, du meinst, alle Sünder sind genau gleich?
Also, schlussendlich ist alle Sünde ist vor Gott gleich schlimm. Egal, was ich gemacht habe, was ich mache.
Es ist so, du sagst also, jede Sünde ist eigentlich gleich. Du musst es so sagen. Es ist eben so, Römer 3, Vers 23 sagt ja, es ist kein Unterschied. Genau. Alle haben gesündigt und erreichen nicht die Herrlichkeit Gottes. Dieses Wort, es ist kein Unterschied, bedeutet, es ist kein Unterschied zwischen Heiden, die Natur verehrt haben, und den Schöpfer verworfen haben, oder Juden, die eben auch durch das Einhalten der Gesetze nicht gerettet werden können. Er sagt damit, alle sind Sünder, aber er sagt nicht, alle sind gleich große Sünder. Es gibt wirklich Unterschiede. Und du kannst auch nicht sagen, jede Sünde ist vor Gott gleich. In der Tora, im Gesetz Mose, sehen wir, für gewisse Sünden gab es die Todesstrafe, aber nicht für jede Sünde. Also Gott macht den Unterschied, zum Beispiel zwischen Mord und, sagen wir, Diebstahl von 100 Schekel. Das ist nicht das Gleiche. Aber jede Sünde reicht, um ewig verloren zu gehen. Das ist der Punkt. Und da kann einer noch kommen und sagen, ja, ich bin ein guter Bürger gewesen und ich war nicht so wie Hitler. Ja, natürlich. Nicht so wie Hitler, überhaupt nicht. Und das sagt Gott auch nicht. Alle sind wie Hitler. Aber man geht verloren, weil man ein Sünder ist. Und man wird gerettet, wenn man eben den untersten Platz vor Gott einnimmt, seine Schuld bekennt und den Herrn Jesus als Retter annimmt. Ja, Jerry, du hast jetzt noch was.
Ich habe noch einen Vergleich. Der Herr Jesus hat sich ja selbst erniedrigt und uns ein Beispiel gezeigt am Kreuz.
Genau.
Philipper 2, Vers 5.
Genau, der Herr Jesus hat diesen Vers 11 so vollkommen vorgelebt, Philipper 5, 2, Vers 5 bis 11 zeigt, in 7 Stufen hat er, der Gott gleich war von Ewigkeit her, er hat sich erniedrigt, wurde ein Knecht, wurde ein wirklicher Mensch und so weiter. 7 Stufen bis zum Tod am Kreuz hat er sich erniedrigt. Und dann hat Gott ihn hoch erhoben, ihm den höchsten Platz gegeben. Genau. Also er hat das Beispiel gegeben, das Vollkommene für 14, Vers 11. Aber er musste sich natürlich nicht bekehren. Er hat sich freiwillig so erniedrigt, aber wir müssen uns erniedrigen, weil wir alle Sünder sind. Eben es gilt Römer 3, 23. Es ist kein Unterschied. Es gibt keinen Mensch, der sagen könnte, ja, ich bin kein Sünder. Vielleicht nicht so ein großer Sünder wie Hitler, aber es reicht, ein Sünder zu sein, um ewig verloren zu gehen.
Aber da gibt es auch einen Trost. Darum wird ja gesagt, wer viel gesündigt hat, der wird viel lieben.
Genau, das haben wir doch in Lukas 7 gesehen, mit dieser sündigen Frau, wo der Herr sagt, auch Menschen, die sehr schwer gefallen sind in ihrem Leben, aber wenn sie umkehren, werden sie umso mehr Liebe für den Erlöser zeigen, aus Dankbarkeit für diese noch größere Vergebung. Genau. Hast du die Stelle gerade für die, die aufschreiben? Lukas 7, Verse 46 bis 50. Kann sich so notieren. Gut, jetzt gehen wir weiter zum nächsten Gleichnis. Da geht es um einen Gastgeber, dem der Herr den ernsten Ratschlag gibt, nicht einfach Freunde, Brüder, Verwandte, Nachbarn einzuladen, die fähig sind, selber auch wieder eine Gegeneinladung zu starten. Sondern, Vers 13, sondern wenn du ein Mahl machst, so lade Arme, Krüppel, Lahme, Blinde. Und glückselig wirst du sein, weil sie nichts haben, um dir zu vergelten. Ich war, da werden Einladungen gestartet und die Eingeladenen bedanken sich beim Gastgeber, aber die Erwartung ist ganz klar. Jeder weiß, es gibt die Erwartung, auch etwas zurückzugeben. Und in gewissen, das ist in allen Kulturen so, aber gewisse Kulturen sind da noch stärker. Ich habe das so gelernt in Bezug auf Ägypten, hat mir ein langjähriger Ägypten-Missionar erzählt, er war auf Besuch und hat gesagt, von einem Möbelstück, das ist ein wunderbares Möbelstück. Das war wirklich ein kultureller, schwerer Irrtum. Es ging nicht so lang, da ist ein Lastwagen vorgefahren und da wurde dieses Möbel gebracht. Also man darf nicht sagen, das ist schön, sondern das bedeutet, ich möchte das gerne haben. Gut, man kriegt es, aber man muss nicht meinen, dann ist man frei. Die haben natürlich auch die Gegenerwartung. Und so läuft das, das ganze System. Ich war oft in Tadschikistan und dort habe ich dann auch gelernt, das läuft auch so. Und zwar gerade mit den Hochzeitseinladungen. Die Hochzeitseinladungen, auch bei den armen Leuten, und die meisten sind ja arm, das sind fantastische Feste. Und die nehmen sogar Geld auf, weil sie es gar nicht bezahlen können. Und man wird eingeladen, aber das bedeutet, ich werde bei deiner Hochzeit auch dabei sein. Und das wird auch so ein tolles Fest sein wie bei mir. Und so läuft das durchs ganze Leben. Und die Leute verschulden sich. Das ist wirklich eine Katastrophe. Das ist ein System von Geben und Nehmen als Gesetz. Das macht die Leute dort wirklich krank. Und hier sagt der Herr eben, das Ideale ist, wenn du gar nicht erwarten kannst, dass sie dir etwas zurückgeben werden. Und das hat natürlich alles eine ganz besondere Bedeutung, warum der Herr das so erwähnt. Wir kommen dann im Zusammenhang mit dem dritten Gleichnis noch darauf. Diese armen Krüppel, lahme Blinde, die haben es in sich. Da gibt es eine Zwischenbemerkung. Sascha, liest du Vers 15?
Als nun einer, der mit ihm zu Tisch saß, dies hörte, sprach er zu ihm: Glückselig ist, wer das Brot isst im Reich Gottes.
Ja, also, jetzt bringt er wieder das Thema vom messianischen Gastmahl auf. Da ist man wirklich göttlich gesegnet, das bedeutet glückselig. Göttlich gesegnet, wenn man einmal im Reich Gottes mit dabei ist und dort essen darf. Mit Abraham, Isaak und allen Propheten. Und natürlich dem Messias selbst. Und da fügt der Herr gleich das dritte Gleichnis an. Es geht wieder um ein großes Gastmahl. Aber das Schlimme ist, die Eingeladenen, die weisen das ab. Ja? Also, das sind dann Leute, die werden nicht erstaunt sein, dass sie nicht dabei sind. Weil die sagen, nein, ich möchte das nicht. Wir haben gelesen Kapitel 13 von solchen, die werden erstaunt sein. Die denken, ja, wir haben ja mit dir gegessen und du hast gepredigt auf unseren Straßen und wir haben zugehört. Wir müssen doch auch dazugehören. Die werden überrascht sein. Die da werden nicht überrascht sein, denn der Herr sagt, die haben sich alle entschuldigt, die wollen gar nicht kommen. Vers 18. Und sie fingen alle ohne Ausnahme an, sich zu entschuldigen. Und wenn man sich überlegt, diese Ausreden, die sind sowas von stupid. Ja, da muss man sich mal ganz konkret vorstellen. Der erste, Vers 18, Sprich, ich habe einen Acker gekauft und muss hinausgehen und ihn mir ansehen. Ich bitte dich, halte mich für entschuldigt. Wie bitte? Also wenn ich ein Grundstück kaufen würde, ja, sagen wir so 1000 oder 2000 Quadratmeter, also das würde ich mir vorher anschauen. Wer macht sowas? Ein Feld kaufen und nachher, nach dem Kaufabschluss, geht man hin, ob das auch was wert ist. Das könnte ja eine Katastrophe sein, voller Steine und völlig unbrauchbar. Und man hat dafür einen rechten Quadratmeterpreis. Oder hier, Ellenpreis, Quadratellenpreis bezahlt. Also unglaublich dumme Ausrede. Aber der nächste, Vers 19, was sagt er? Fünf Joch-Ochsen gekauft und jetzt muss er sie ausprobieren. Ich bitte dich, halte mich für entschuldigt. Also, da können wir eine kleine Rechnung machen. Was kostet ein Ochse heute?
2.500 Franken.
Und wenn es ein ganz guter ist? Gäbe es einen für 5.000?
20.000, 30.000.
Ah, also, nehmen wir doch die sowas zwischendurch. 10.000, ja? Oder 5.000. Und da sind es 5 Joch, das sind also 10. 10 mal 5.000, 50.000. Ich gehe doch nicht 10 Ochsen kaufen für 50.000 und dann will ich dann ausprobieren, ob die was wert sind. Das ist ja unglaublich. Aber was will der Herr damit zeigen? Jeder, der eine Ausrede hat, warum er sich nicht bekehrt, der kann nur Unsinn erzählen. Es gibt keine vernünftige Entschuldigung, warum einer nicht eben ringt, durch die enge Pforte einzugehen. Und dann die dritte Entschuldigung. Was sagt er?
Ich habe eine Frau geheiratet.
Schön. Und? Darum kann ich kommen. Wie bitte? Er kann doch mit der Frau kommen. Was ist das? Das ist doch kein Hindernis. Wenn man eingeladen ist, dann kann man doch die Frau mitnehmen. Also jede Ausrede ist wirklich dumm, aber eben sie verpassen's. Und dann lesen wir in Vers 21, der Hausherr wird zornig. Und der Herr sagt in diesem Gleichnis, er sagt seinem Knecht, geh schnell hinaus auf die Straßen und die Gassen der Stadt und bring die Armen und Krüppel und Blinden und Lahmen hier herein. Und worauf weist der Herr hin? Jetzt mit diesen Armen, Krüppeln, Blinden und Lahmen, merken wir, das ist eine Wiederaufnahme von Vers 13. Sondern wenn du ein Mahl machst, so lade Arme, Krüppel, Lahme, Blinde. Und glückselig wirst du sein, weil sie nicht haben, um dir zu vergelten. Das ist ein Hinweis auf die Heiden, auf Menschen aus den nichtjüdischen Völkern, die eben einmal kommen werden zum Gastmahl. Aber die eigentlich so quasi gerade vor der Tür standen, wie die Generation des jüdischen Volkes zur Zeit des Herrn Jesus. Die Masse hat ihn abgelehnt. Und eben, ihre Ausreden waren nichts wert. Jetzt, wie kann man das beweisen, dass der Herr wirklich hier denkt an die Heiden?
Okay. Ja? Vielleicht doch noch zu den Ausreden. Ich stelle mir auch vor, dass sie sich mehr gefreut haben an dem, was sie erworben haben. Also wenn einer ein Auto kauft, jetzt gehe ich es ausprobieren, weiß ich nicht, dass er 200 PS hat. Oder er freut sich lieber an der Frau, als der Einladung vom Herz folgt. Ich würde es mehr so sehen, das andere ist so viel wichtiger, dass die Einladung vom Herzen nicht wert ist.
Das kommt doch noch dazu, sehr gut. Also ich wiederhole das für die es nicht gehört haben am Mikrofon. Oder kannst du das gar nicht wiederholen, Sascha?
Es geht im Grunde genommen darum, dass diejenigen sich eigentlich auf diese weltlichen Dinge, an diesen weltlichen Dingen so erfreuen, dass sie keine Zeit haben, dem Herrn nachzufolgen.
Genau, also der Acker ist wichtiger, ja. die Frau ist wichtiger.
Das Auto.
Ja, die Frau ist schon enorm wichtig, aber nicht wichtiger als der Herr und das Heil. Und das dritte war eben diese Ochsen. Also müssen das ja gar nicht gegeneinander ausspielen. Die Ausrede ist töricht, aber es kommt auch auf das heraus, dass ihnen diese Dinge im Leben wichtiger sind als die Gemeinschaft mit Gott, die Gemeinschaft mit dem Messias Jesus in seinem Reich und in der himmlischen Herrlichkeit. Und darum, der Hausherr da im Gleichnis ist zornig und lädt jetzt andere ein. Also ganz analog, wie er vorhin gesagt hat im Gleichnis 2, wenn man Leute einlädt, die dann in der Lage wären, das auch wieder zurückzugeben, man soll besonders ein Herz haben für die, die wirklich gar nichts haben, an woran sie sich im Leben freuen könnten. Und das ist ja schon etwas Tragisches. Wenn man sieht Menschen, die zum Beispiel von klein auf verkrüppelt sind, fragt man sich, was haben die von diesem Leben? Ich mag mich erinnern, das war ein Bahnhof in einer Stadt in Indien. Sag ich, ein Mann, wirklich, der hatte nur die Oberschenkel und der hatte so ein Polster auf die Überreste seiner Knie getan und so ist der quasi auf allen Vieren im Bahnhof da herumgekraxelt. So ein elendes Bild. Was hat dieser Mensch vom Leben? Oder auch Menschen, die eben gelähmt sind oder eben in furchtbarer, schrecklicher Armut leben. Es gibt so furchtbare Dinge. Und dann denkt man, was haben die eigentlich in diesem Leben? Und wir haben als Gesunde so viele schöne Dinge im Leben. Die haben gar nichts. Aber hier zeigt der Herr, es gibt wirklich Menschen, die müssen sich sagen, ich habe nichts Schönes im Leben gehabt. Ich habe gerade vor kurzem ein solches E-Mail bekommen von jemandem. Also wirklich, das Leben hat gar nichts Schönes für mich gehabt. Was soll man dann schreiben, wenn man so viel Schönes eben unverdient bekommen durfte von Gott? Das ist schon schwierig. Aber der Jesus zeigt, aber solche Menschen haben die Chance, wenn sie, natürlich, die müssen sich auch bekehren, bekehren und dann wird es einmal für sie eine ewige Herrlichkeit geben. Das ist der Punkt. Es gibt so viel Leid in diesem Leben und man denkt, es ist unfasslich. Aber was sind diese 70 Jahre oder 80 Jahre im Vergleich zur Ewigkeit? Dort werden die Verhältnisse gedreht. Wir müssen das Leiden in dieser Welt, das furchtbar sein kann, vergleichen mit der ewigen Herrlichkeit. Und das werden wir dann später haben, nochmals in dieser Geschichte mit dem Reichen und dem Lazarus. Lazarus, dieser arme Lazarus, das war einer, wo man hätte sagen können, der hat darauf gewartet, dass die Brosamen vom Tisch des Reichen herabfallen, dass er da was bekommt. Und die Hunde haben seine Geschwüre geleckt. Was hat der vom Leben gehabt? Aber der Herr Jesus eröffnet in dieser Geschichte den Vorhang zum Jenseits und zeigt, und dann, das Schönste kommt noch. Eine ewige Herrlichkeit. Und Abraham sagt, Lazarus hier wird getröstet. Sogar im Paradies wird er noch die Erinnerung haben an sein furchtbares Leben. Aber er wird getröstet. Und es wird letztlich gelten, was in Offenbarung 21 steht, Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und wenn man eben diese andere Seite sieht, der kommenden Herrlichkeit, dann kann man auch besser ertragen, ist manchmal unerträglich, was man an Elend sehen kann auf dieser Welt. Aber dann kann man es eher ertragen und dann sieht man eben, wie Gott die Dinge sieht. Ist so ähnlich, es ist ein schwacher Vergleich, aber es gibt auch manchmal so Situationen als Jugendlicher, ganz schlechte Note und es war eine wichtige Prüfung und man ist am Boden und sieht nur noch das. Und dann kann einer sagen, weißt du, wenn du dann im Berufsleben stehst, keiner wird dich jemals noch fragen, wie war das mit dieser Prüfung dort. Aber im Moment ist es so schlimm, ja? Aber und so wird das sein, sogar mit dem wirklich Schlimmen im Leben, dass alles am Schluss hinweggetan sein wird im Vergleich eben zu dieser ewigen Herrlichkeit. Nun, wir sind fast durch mit der Zeit. Ich möchte einfach noch hinweisen auf Matthäus 22, wo der Herr Jesus ein Gleichnis erzählt, das manche Parallelen aufweist. Matthäus 22, 1 bis 13. Und zwar geht es dort darum, ein König macht seinem Sohn ein Hochzeitsfest. Er sendet Knechte aus, die Geladenen werden zur Hochzeit gerufen. Und es heißt in Vers 3, sie wollten nicht kommen. Ja? Wollten nicht kommen. Dann eine zweite Phase. Wiederum sandte er andere Knechte aus und sprach, saget den Geladenen, siehe, mein Mahl habe ich bereitet, meine Ochsen, mein Mastvieh sind geschlachtet und alles ist bereit. Kommt zur Hochzeit. Sie aber achteten es nicht und gingen hin, der eine auf seinen Acker, merkt man die Parallele? Der Acker ist wichtiger, der andere an seinen Handel. Sieht man die Parallele, der da gehandelt hat und 5 Joch Ochsen gekauft hat. Die übrigen aber ergriffen seine Knechte, misshandelten und töteten sie. Und dann wird der König zornig, schickt seine Armee, steckt die Stadt in Brand und bestraft diese Mörder. Und dann kommt eine dritte Phase. Dann sagt er zu seinem Knecht, Vers 8, die Hochzeit ist zwar bereit, aber die Geladenen waren nicht würdig. So geh nun hin auf die Kreuzwege der Landstraßen und so viele immer ihr finden werdet, ladet zur Hochzeit. Und dann wird eingeladen. Und das ist quasi eine Parallele. Die ersten lehnen ab und dann kommt eine weitere Einladung auf den Straßen. Ja, wie hier, auf den Straßen und den Kreuzungen. Und das entspricht dann hier eben den Armen, Krüppeln, Blinden und Lahmen. Jetzt hat das alles eine heilsgeschichtliche Bedeutung in diesem Gleichnis in Matthäus 22. Der König, Gott, lädt ein. Und so ist eben eine Einladung an das jüdische Volk gegangen, in der Zeit, wo der Herr Jesus 3 Jahre gepredigt hat im ganzen Land Israel. Hat die Menschen eingeladen aus Israel, aber sie wollten nicht kommen. Und dann kommt eine zweite Phase, wo nochmals eingeladen wird. Aber da wird etwas anderes, da ist etwas anders. Hier wird gesagt, siehe, mein Mahl ist bereitet, meine Ochsen schlachtet, alles ist bereit. Nun, das entspricht dem, der Herr Jesus ist als Opfer gestorben, nach diesen 3 Jahren der Einladung, wo so viele nicht kommen wollten. Und dann hat der Herr nach seiner Auferstehung seine Jünger geschickt, aber zuerst nochmals nach Israel. Ein Jahr bis zur Steinigung von Stephanus ging das Zeugnis nochmal ganz klar an das jüdische Volk und gab ihnen die Möglichkeit, doch noch zu kommen. Aber etwas war anders. Jetzt konnten sie sagen, alles ist bereit. Der Messias ist für unsere Sünden gestorben. Und er hat gesagt, es ist vollbracht. Ja? Wie hier, diese Tiere sind geschlachtet, es ist alles bereit. Kommt zur Hochzeit. Aber dann sehen wir, Stephanus wird gesteinigt und dann die ganze Gemeinde in Jerusalem wird verfolgt. Also auch diese Einladung wird von der Masse abgelehnt. Und dann beginnt in der Apostelgeschichte die Heidenmission. Und das ist diese dritte Phase, wo der König sagt, so, jetzt geht auf die Straße, an die Kreuzwege und lädt einfach ein. Und das ist eben die Einladung an die Heiden. Und so bezieht sich eben diese Einladung da in 14,21 auf die Menschen, die nichts wussten von der Bibel. Und die wirklich geistlich total arm waren. Das jüdische Volk hatte die Tora und die ganze Weisheit des Alten Testaments. Die haben nichts. Ja, vielleicht Philosophie. Aber wie töricht, welche törichten Gedanken findet man in der Philosophie? Arm, Krüppel, blind, einfach verdunkelt, lahm, unfähig. Ja, aber gerade die werden eingeladen. Nach dem Prinzip, Erste werden Letzte sein und Letzte werden Erste sein. Wenn man nochmal zurückgreift auf 13,30, wo der Herr das sagt, im Zusammenhang mit denen, die von Osten und Westen und Norden und Süden aus allen möglichen Völkern kommen. Ja, und das Ziel Gottes ist, damit mein Haus voll werde, Vers 23. Jeder ist eingeladen, niemand ist ausgeschlossen. Gott will sein Haus füllen. Und dann, nächstes Mal, werden wir weiterfahren ab Vers 25. Und da geht es um Berechnung von Kosten. Das ist dann erstaunlich, ich will das nur so antönen. Jetzt haben wir doch gesehen, die Rettung ist gratis. Wir müssen nichts leisten. Wir müssen gerade unseren Platz einnehmen und zugeben, dass wir selber nichts leisten können und keinen Platz verdient haben. Aber jetzt sagt der Herr, Vers 33, so kann nun keiner von euch, der nicht allem entsagt, was er hat, mein Jünger sein. Das kostet ja etwas, Nachfolge. Ja, Nachfolge kostet etwas, aber nicht errettet werden. Das ist der Punkt. Dieser Kontrast in den Gleichnissen geht es darum, dass das Heil gratis ist. Aber man muss kommen. Jetzt wird gezeigt, aber man muss berechnen. Wer gerettet ist, Gott verlangt, dass wir uns eben hingeben und allem entsagen in der Nachfolge. Aber da geht es nicht mehr um die Errettung. Das ist genau das, was manche gemeint haben. Jakobus würde lehren, gute Werke retten. Nein, Jakobus sagt, einer, der gerettet ist, der muss gute Werke bringen. Und daran kann man erkennen, ob seine Rettung echt ist. Aber der Römerbrief, der sagt, mit Werken kann keiner gerettet werden. Ja. Durch eigene Leistung kann man nicht gerettet werden. Aber wenn man gerettet ist, dann wird man das sehen, eben an dieser Hingabe und Treue in der Nachfolge. Und da geht es um Kosten. Dann kommt dann dieser Vergleich mit dem Turnbauen. Muss man sich vorher überlegen, was kostet das? Kann ich einfach anfangen? Riesenprojekte erbauen, da macht man sich lächerlich. Und wenn da ein Krieg ist, einer kommt mit 20.000, muss man sich vorher überlegen. Kann ich einfach anfangen und dann hat man die Katastrophe. Man muss die Kosten berechnen. Aber das Lukas-Evangelium macht so klar, das Heil ist gratis, aber die Nachfolge, die fordert Kosten von uns. Das nächstes Mal. Und noch zusammen beten.